Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Eine Hitzewelle durchströmt Europa. Ich wollte heute mit einem Witz starten, den ich gestern auf TikTok habe ich den gesehen. Der hat mich in den Schlaf lachen lassen. Lieber Wolfgang, lieber Heidi, wenn wir jetzt an einen Hitzetod sterben würden, waren wir dann nicht cool genug?
Oh, ja.
Wir versuchen natürlich wieder, euch mit unseren Retail News Flash cool bleiben zu lassen, nämlich mit unseren News alle zwei Wochen. Und ich würde sagen, Wolfgang, vielleicht kannst du uns mal sagen, was du in dein Kühlbeutelchen für diese Woche gepackt hast.
Ja, ich habe hier so ein paar Meldungen, die sind auch ganz cool. Die bewahren mich dann vielleicht vor dem Schrecklichen. Einmal hier etwas über die Firma Uniqlo, da berichten wir ja auch mal über deren Erfolgsstory. Amazon, ein paar News über die Prime Days. Ich habe eine kleine Studie mitgebracht und ein paar Neuigkeiten über Cristiano Ronaldo. Der ist nämlich jetzt auch Händler geworden.
Sehr spannend. Heidi, was hast du in deinem cool Bag drinnen?
Ja, richtig coole Beach-Themen mit Fendi und Louis Vuitton. Dann geht's weiter nach London zu Bottega Veneta. Weiterhin auch Coco de Mer zum Private Shopping. Aber dann geht die Reise direkt nach München zum neuen Bräuninger und auch nach New York zu Tag Heuer, haben ja eröffnet in der Fifth Avenue. Eine kleine Meldung noch aus dem Metaverse und das war's von meiner Seite.
Super spannend. Ich habe in meinem Beutelchen ein paar Eröffnungen, die bei MacArthur Glen jetzt die letzten Wochen anstanden, beziehungsweise jetzt eröffnet auch haben, die Stores. Unsere Brand of the Month July, Worst Behavior, mit dem CEO Jannik Feldmann im Interview. Und dann haben wir wieder eine runde Sache. Deswegen würde ich sagen, ich würde starten direkt.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, genau. Und da haben wir in unserer ersten Kategorie hier eine schöne Meldung von Fast Retailing. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Marke Uniqlo, die man unter dem Namen besser kennt. Denn Uniqlo hat gerade seine Umsätze bis zum dritten Quartal einschließlich bekannt gegeben und die sind alles andere als schlecht. Fast Retailing übertrifft mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsteigerung den Plan und erzielt ein Rekordergebnis. In den 9 Monaten bis zum 31. Mai 2021 belief sich der Umsatz auf über 13,7 Milliarden Euros umgerechnet. Das ist ein Plus von 21,4% zum Vorjahr und der Betriebsgewinn stieg auf 2,1 Milliarden. Das ist ein Plus von 21,9%. Also das heißt, es sind nicht nur die Umsätze, sondern im gleichen Maße auch die Gewinne gestiegen. Die sind gut aufgestellt. 50% der gesamten Umsätze werden außerhalb von Japan gemacht und die Firma hat gemeldet, dass die Geschäfte in den Regionen Südostasien, Nordamerika, Europa mit einem Zuwachs von 38% überdurchschnittlich starke Ergebnisse erzielt haben. Und auch China ist nach Wegfall aller Corona-Auflagen sehr, sehr stark gewachsen. Also das sieht alles gut aus. Was ich leider in der Meldung vermisst habe, war eine Meldung über den Anteil der Online-Umsätze, weil Uniqlo natürlich da auch einiges macht. Aber interessant finde ich ja immer wieder und gut zu berichten über die digitalen Strategien. Das heißt, man kann und man muss sogar heute immer seine Sachen selber einscannen, selber bezahlen. Man hat eine App, mit der man sozusagen geführt wird. Und das funktioniert auch ganz gut. Die Kunden nehmen das alles sehr gut an. Also tolles Ergebnis von Uniqlo in den ersten 3 Quartalen. Und es gibt kein Zeichen, dass sich das bis zum Geschäftsjahresende bei denen verändern wird.
Super, schon lange nichts mehr von denen gehört.
Danke, ja, genau. Ja, die eröffnen ja auch nach wie vor noch Geschäfte. Ne?
Ja, in Wien noch immer nicht.
Noch immer nicht, wollte ich gerade sagen, Anna. Das fehlt wirklich
bei uns. Die brauchen aber auch immer sehr lange, wenn sie einen Standort haben, bis sie den ausgebaut haben. Ich weiß, in Hamburg, das hat ewiglich gedauert. Da fragst du dich dann, wie die das in der Zwischenzeit nach dem Mietvertragsabschluss und mit Baubeginn müssen die ja irgendwann mal Miete zahlen. Also naja, aber es sind ja auch teilweise ganz schöne Gebäude.
Definitiv.
Ja, dann letzte Woche hat Amazon die sogenannten Amazon Prime Days gehabt am 11. und 12. Juli. Der erste Tag der Prime Days war der verkaufsstärkste Tag in der Geschichte von Amazon. Und deshalb hat man das dann zum größten Prime Day Event aller Zeiten deklariert. Im Laufe des zweitägigen Shopping Events haben Prime-Mitglieder weltweit mehr als 375 Millionen Artikel gekauft, muss man sich mal vorstellen, ne? Gestapelt, und wow, sparten dabei mehr als 2,5 Milliarden Dollar. Amazon selber hat nicht gemeldet, wie viel Umsatz man gemacht hat, aber es gibt Leute, die sich mit sowas auskennen und die haben eine kleine Schätzung gemacht, hier von Adobe Analytics. Und es sollen in den USA alleine an diesen beiden Tagen 12,7 Milliarden Dollar gewesen sein an Umsatz und damit 6% mehr als im Vorjahr. Jo, das ist auch meine Hausnummer, ne?
Wahnsinn, also das ist spurlos an mir vorbeigegangen, dass es diese gibt. Ich habe nichts gekauft.
Nee, ich auch nicht, aber ich finde, das ist auch, da gibt es auch viele Log-Artikel von den Marktbetreibern, die auf den Marktplätzen ihre Geschäfte machen, aber naja, gut, viele finden da offensichtlich was, sonst wären die Umsätze ja nicht so in die Höhe gegangen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Super. Ja, und dann habe ich hier noch eine Meldung von der Firma PwC. Die machen immer wieder Studien über die Entwicklung im Handel und haben jetzt auch gerade eine herausgebracht und haben da gesagt, dass im gesamten Einkaufsprozess, also von der Werbung bis zum möglichen Umtausch, digitale Optionen für die deutschen Verbraucher eine wesentliche Rolle spielen. Der stationäre Handel ist weiterhin der beliebteste Anlaufpunkt, um Einkäufe zu tätigen. An der Spitze der beliebtesten Einkaufskanäle liegen demnach traditionelle Läden, also 34% der Befragten gaben an, mindestens einmal wöchentlich in stationären Stores einzukaufen. Da gehören natürlich auch die Lebensmittelhändler dazu. 23% verwenden Smartphones, 17% nutzen den PC und 14% ein Tablet, um sich und immerhin 7% gaben an, wenigstens einmal pro Woche in der sogenannten Virtual Reality zu shoppen. Ne? Immerhin, das ist ja auch eine ganze Menge. Wow. Also in der gesamten Customer Journey sind digitale Angebote für viele Verbraucher inzwischen nicht mehr wegzudenken und die Hälfte der Verbraucher und Studienteilnehmer, die nutzen häufig oder fast immer das Smartphone für Produktrecherche. So, was heißt das nun für den Handel, für die Händler? Es geht hier ganz klar um eine enge, nahtlose Verzahnung aller Vertriebskanäle und die maximale Einbindung digitaler Techniken. Die Kunden sind mittlerweile weit genug mit ihren Erfahrungen, muss man feststellen. Und die das am Anfang noch nicht so genutzt haben, die Älteren, die ja die Masse der Bevölkerung ausmachen, sind zwar noch ein bisschen hinterher, aber für die Zukunft, muss man ja sagen, ist das Verhalten der Jüngeren maßgeblich, denn die sogenannten Älteren machen es den Jüngeren ja immer nach. Also kann man da an der Stelle mutig sein und man muss sogar was machen, weil man wird sonst auf Dauer abgehängt. Ja, das finde ich eine klare Aussage auch, die man aus dieser Studie ziehen kann. So, und ihr macht das ja sowieso, wir sprechen ja immer drüber, ne?
Na klar, also schon gestern, also ich bin ja wieder aufgeregt, haben wir letzte Woche berichtet, der Barbie-Film kommt ja jetzt raus, die Tage.
Ja.
Sarah hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, eine eigene Barbie-Collection an den Markt zu bringen. Ich weiß aber nicht, ob die in den Geschäften ist. Also ich habe gestern dann eben online recherchiert, manche Artikel sind verfügbar, manche erst coming soon, also die machen da auch wirklich irgendwie so einen Teaser draus. Aber klar, das schaust du halt dann mal online, wo ist das zur Verfügung und bestellst dann, wenn es halt nicht in den Shops ist, dann auch über dein Handy oder deinen Laptop, ne?
Also, ja, klar. Genau.
Geht ja nicht anders bei diesen Capsule Collections.
Genau.
Gut, aber von Sarah und dem Barbie Summer Feeling können wir auch weiter berichten. Zwar nicht von Sarah, sondern von ein paar Luxury Brands, Heidi. Entführ uns doch mal in die Welt der Beaches.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, und cool starten wir diese Kategorie mit einer Reise zu den Luxury Beaches Resorts, die jetzt natürlich im Sommer immer wieder klar ihre Präsenz haben. Beginnen tun wir mit Fendi. Und zwar, Fendi hat sich im 5-Sterne-Reiseziel Puente Romano Beach Resort Mapeia zusammengetan, um den weltweit ersten Fendi Beach Club zu eröffnen. Und zwar, die Partnerschaft wurde mit dem Chiringuito Beach Club des Resorts mit leuchtenden Farben, Drucken und diesen Streifen neu gestaltet, die eben die Kollektion des Modehauses widerspiegeln. Auf jedem Tisch liegen so rot-weiß gestreifte Fendi-Tischsets, ergänzt durch das Geschirr natürlich, das gebrandete, das mit einem Tierkreiszeichen verziert ist. Das Fendi vor Puente Romano Beach Resort unterstreicht den verspiegelten, unkonventionellen Geist des Modehauses und seine neue Astrology Summer Collection, wie man das sieht, bis zu den Kissen und den Textilien. Auch die Cabanas und Open-Air-Lounges am Strand gehören dazu mit Daybeds. Schaut ganz toll aus. Also man sieht es dann im Link, kann man das nachschauen. Das Zweite ist natürlich, Louis Vuitton lässt sich das natürlich auch nicht annehmen und hat wieder am Pool in Cheval Blanc Saint-Tropez eine schöne Umsetzung gemacht mit grafisch blauen und weißen Motiven aus der Sommerkollektion des Hauses. Und so werden die Besucher des Privatstrandes des Cheval Blanc begrüßt. Ja, also einige werden sicher noch nachziehen, aber die beiden schauen schon einmal ganz gut aus und sind natürlich ein toller Start in den Sommer. Von dem Strand ziehen wir gleich weiter nach London zu einer weiteren Luxury Brand, die dort eine Eröffnung gefeiert hat, und zwar Bottega Veneta in London. Und ja, es ist ein Kunstwerk, das natürlich sehr viel mit Handwerkskunst in Verbindung gebracht wird. In der Sloane Street wurde ein wundervoller Shop mit den Werten der Handwerkskunst umgesetzt. Also da gibt es dann einen Terrazzo, der mit 4 verschiedenen Steinen gemacht wurde. Das ist ja auch, dieser Terrazzo-Boden ist ja auch so eine Handwerkskunst, die nur von Handwerkern, die lange Zeit Erfahrung haben, umgesetzt werden kann. Es gibt auch Murano-Luster und schokoladenbraune Sofas mit passenden Teppichen, die irgendwo auch an New York Public Library erinnern und eine architektonische Leistung darstellen. Und ich glaube, das ist wirklich eine schöne Umsetzung geworden von moderner Architektur und Handwerkskunst. In London bleiben wir auch gleich. Coco de Mer ist bekannt für Luxus-Dessous. Und die haben etwas getan, und zwar haben sie von Covent Garden, von dem Geschäft, das sie dort hatten, sind sie nach Primrose Hill gezogen, um alle, die zu dieser Brand gehören, unter einen Dach zu bringen. Und von dem Straßengeschäft macht man jetzt etwas Neues, und zwar Private Shopping, ein privates Einkaufserlebnis, das natürlich zu der Kategorie, zu Dessous sehr gut passt. Und da kann man das natürlich in Ruhe und in toller Atmosphäre sehr genießen. Man betritt diesen neuen Bereich durch einen schokoladenfarbenen Korridor. Da ist eine opulente Fundgrube von reizvoller Eleganz mit Kronleuchtern und Sitzmöbel aus tiefrotem Samt, eine schöne Kulisse und ja, also die ganze Kollektion kann hier betrachtet werden, probiert werden und hat natürlich genug Privacy. Lucy Litwock, CEO und Inhaberin von Coco de Mer, bezeichnet die Öffnung als nächstes Kapitel, und die Boutique wurde eben geschlossen, um ein persönlicheres und exklusiveres Erlebnis zu bieten. Und so wurde eben dieses neue Paradies geschaffen. Also auch interessant zu sehen, wie neue Shopping-Möglichkeiten umgesetzt werden können.
Ja, genau. Nur nicht Standard, ist sondern wirklich eben mal was Besonderes, ne? Das ist, kommt
genau,
an.
Natürlich ja. passend zur, es muss natürlich zur Produktkategorie passen und natürlich auch zur Brand-DNA. Also, aber da in dem Falle kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass der neue Bräuninger in München, der eröffnet wurde, auch ganz toll geworden ist. Hatte ja doch eine zweistellige Millionensumme in Umbaumaßnahmen gesteckt. Wir wissen ja, dass Bräuninger Filialen in 12 deutschen Städten hat, auch natürlich in Luxemburg eine und online im Premium- und Luxussegment in 10 Ländern vertreten ist. Als führender Omnichannel-Waren, also als führendes Omnichannel-Warenhaus in Europa. Und wir haben ja auch berichtet, vor längerer Zeit, Kohnen wurde ja übernommen in München. Und das präsentiert sich jetzt über 12.500 Quadratmeter in neuen Glanz. Es gibt auch eine 1.000 Quadratmeter große Schuhwelt, die größte ist in Süddeutschland, im gehobenen High-Fashion-Segment. Und ja, es wird auch im August eine neue Bar geben, Edwards bei Bräuninger. Es wird natürlich auch auf Serviceangebot Wert gelegt mit hauseigener Änderungsreparatur und Personalisierungsstudio, B-Tailored, einen kostenlosen Personal-Shopping-Service, aber auch natürlich ein Shuttle-Service. Wenn man sich so, also wenn man so viel geshoppt hat, kann man sich dann nach Hause führen lassen mit BMW als Kooperationspartner. Gibt es dann ein tolles Auto, das einen nach Hause bringt. Und ja, also ja. Wenn man München
ist,
ja, finde ich auch. Sollte man sich auch anschauen, 12.500 Quadratmeter, die machen das ja immer ganz toll. Also insofern sicher auch für Center von München wieder eine neue Attraktion.
Ja, da werde ich nächstes Mal ein T-Shirt kaufen, dann lasse ich mich von BMW von München nach Hamburg fahren. Das ist doch mal eine gute Lösung. Nein, nein, Spaß beiseite.
Gibt sicher einen Mindestkonsum, Wolfgang.
Okay, dann nehme ich ein T-Shirt für 30 Euro.
Ich wollte gerade sagen, wir kennen Wolfgangs T-Shirts nicht. Vielleicht sind die Gold bestickt und verziert und was ja. Weiß man, mit Diamanten besät.
Ausschließlich, okay. Ausschließlich.
Nobody knows, Wolfgang, oder?
I know.
Im nächsten Shop findet man aber jedenfalls nichts für 30 Euro, gehe ich davon aus, oder Heidi?
Da hast du völlig recht, Anna. Und zwar, wir haben ja von Tiffany berichtet, in der Fifth Avenue, kürzlich Eröffnung. Nun eröffnet ein anderer Arnaud, nämlich Frederic Arnaud, der CEO von Takoya, zusammen mit Stefan Bianchi, Patrick Dempsey, Alexandra Daddario, eine neue Takoya Boutique, ein neues, großes, exklusives Geschäft an der Fifth Avenue. Ja, man will natürlich auch Takoya positionieren und hat sich dementsprechend dann nicht lumpen lassen und natürlich auch toll umgebaut. Es wird auch, also das Sommerfest war toll, wie man den Fotos folgen kann. Und man hat natürlich auch die Gelegenheit genutzt, gleich den neuen Choreografen, nicht Choreografen, sondern Chronografen, sorry, Carrera Skipper. Naja, die tanzende Uhr, Carrera Skipper vorzustellen. Also man glaubt immer, im Sommer ist nichts los und im Sommer gibt es keine Eröffnungen, aber siehe da, es ist ständig was los. Anna, du hast jetzt ja auch so tolle Neueröffnungen im Rucksack und berichtest uns von diesen in unterschiedlichen Ländern und Städten.
Genau. Ich mache hier meine Tiefkühltruhe auf und witzigerweise auch etwas, woran man im Sommer an und für sich ja gar nicht denken möchte oder will, Jacken. Also der Jackenmarkt ist ja generell ein sehr starker Markt im Retail-Bereich. Und jetzt mischt sich da auch eine weitere kanadische Marke zu uns in die MacArthur Glen Outlets. Und zwar Macage hat in Romont eröffnet letzte Woche im Juli. Bin auch schon sehr gespannt, wie sich dann die Marke da auch eingroovt, auf jeden Fall. Neben Moncler, Woolrich, Poiterei. Und ja, Kanada hat ja auch einen starken Jackenmarkt. Ich meine, man hat ja noch Canada Goose, Moose Knuckles. Also ja, ein weiterer Player aus Kanada jetzt am europäischen Markt hier auch weiter vertreten. Im Designer-Outlet Pandorf hat das erste Outlet von Red Bull World und Alpha Tauri eröffnet. Da sind auch alle ganz aufgeregt, ist richtig cool geworden. Also lohnt sich auch auf jeden Fall, wenn man mal wieder in Pandorf ist, da einen Abstecher reinzumachen. Und im Designer-Outlet Rosendahl auch eine coole Marke, das ist My Jewelry. Die kommt aus Amsterdam. Ist vom Konzept her, würde ich mal jetzt ähnlich sagen, wie damals Monsoon Accessorize. Also die haben Modeschmuck, aber auch ein bisschen so Clothing für Damen und junge Mädels und ja auch einiges an Accessories. Die haben jetzt eröffnet und werden dann auch demnächst in den nächsten 10 Tagen auch in Romont eröffnen. Ich bin gespannt und freue mich, dass da auch wieder einiges los ist bei uns in den Outlets an Neueröffnungen.
Ja, super. Überhaupt, Bahndorf hat jetzt ja kürzlich 25 Jahre gefeiert. Also da hat ja. man sich ja dann wirklich mit Red Bull World auch eine tolle neue Marke an Land gezogen. Super, congrats.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es wird aber auch weiterhin nicht langweilig. Auch weiter im Sommer stehen einige Eröffnungen an. Und wir küren ja jeden Monat eine Brand of the Month. Und unsere Brand of the Month ist im Juli wohlverdient Worst Behavior. Die aus Berlin stammende Fashion-Marke zählt auf Instagram über 489.000 Follower und war im Juli eben auch super aktiv. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein super Match. Unter anderem als Hauptsponsor des Plash Festivals, aber auch viele anstehende Store-Openings. Und das wird uns gleich der CEO Jannik Feldmann im Interview erzählen.
Hi Jannik. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Und ich freue mich sehr, dich heute als Repräsentant von Worst Behavior hier im Gespräch zu haben. Worst Behavior, ich zitiere jetzt Instagram als Berlin-based Fashion Brand, hat ja dieses Monat einiges zu vermerken. Und deswegen dachte ich mir, it's the perfect match for Brand of the Month July. Und freue mich, wenn du uns heute ein paar Insights dazu geben kannst.
Ja, vielen Dank, Anna. Sehr erstmal gut. Hallo auch von meiner Seite und natürlich erstmal ganz herzlichen Dank für die Auszeichnung zur Brand des Monats. Das freut uns natürlich sehr.
Ja, ich mich auch. Vor allem, dass du heute hier bei uns bist. Und ich würde sagen, vielleicht starten wir mit einer kurzen Vorstellung jetzt mal zu dir als Person. Deine Rolle bei Worst Behavior, wie lange du schon dabei bist und vielleicht auch so in a nutshell, was für dich Worst Behavior, die Marke auch ausmacht und wie du sie beschreiben würdest.
Ja, sehr gerne. Also kurz zu mir. Ich bin Jannik. Ich bin jetzt noch gar nicht so lange mit dabei, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren Unternehmer im E-Commerce-Segment, habe vor 10 Jahren angefangen, Unternehmen zu gründen, die hauptsächlich im Dienstleistungssegment unterwegs sind. Und wir haben uns dann, mein Gründer und noch 2 Partner von uns, die letzten Jahre die Frage gestellt, Mensch, wo schaffen wir denn am meisten Wert? Das ist ja auf der Markenseite. Und dann die letzten Jahre Ausschau gehalten nach Unternehmen, denen wir mit unserer Expertise aus den letzten Jahren unter die Arme greifen können. Und da ist uns Worst Behavior dann schon immer aufgefallen, weil die es doch hinbekommen haben, zu einer signifikanten Größe zu kommen, ohne bis heute Geld für Marketing auszugeben. Ja, also da war immer das Design und das Produkt, die Qualität der Hero, und das fanden wir schon sehr faszinierend. Dann sind wir letztes Jahr als Investor dort eingestiegen und sind jetzt auch größter Shareholder, und deswegen bin ich dann zum Jahreswechsel auch in die Position des CEO eingetreten und ja, stehe seitdem nicht mehr nur am Seitenrand und kann schlaue Sprüche klopfen, sondern bin jetzt operativ mit dabei mit unserem Team und haben in den letzten Monaten schon einiges bewegt. Das ist so, ja.
Definitiv. Vielleicht kannst du eh gerade mal am Starten. Also, ihr sagt, ihr habt kein Geld in Marketing investiert. Auf Instagram habt ihr 489.000 Follower. Das heißt, es ist alles organisches Wachstum. Ihr arbeitet ja auch, glaube ich, viel mit Influencern. Wie ist das so groß geworden? Und ja, wie ist da eure Online/Brick-and-Mortar, also Offline-Verhältnis? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die bekomme ich aktuell auch sehr oft gestellt. Also so richtig beantworten können wir es natürlich nicht, ja, aber weil es doch irgendwann ein Tipping Point gab, wo es dann doch sehr exponentiell gewachsen ist, weil man muss dazu wissen, dass Worst Behavior nächstes Jahr auch schon 10 Jahre alt wird. Und vor 10 Jahren war die Welt im Social Media natürlich nochmal eine andere, ja. Also schon damals ist der Gründer, der Fabian, der bei uns auch der Creative Director ist, hat sehr früh erkannt, dass es schon auch wichtig ist, organisch Traffic aufzubauen, insbesondere über Social Media. Instagram war da gerade so am Poppen und ja, dann kam so eins zum anderen. Dann kamen doch sehr namhafte Influencer oder auch andere Celebrities aus Sport, Film, Musik nach und nach auf die Marke zu und haben dann proaktiv gefragt, ob man denn nicht mal die Klamotten tragen darf. Und so sind wir dann eigentlich ja auf diese Größe gekommen, weil natürlich dann, ich sag mal jetzt ein Beispiel, wenn eine Caro Dauer dann die Hose trägt und verlinkt und sagt irgendwie bestes Produkt und auch nicht als Ad dann verteckt, weil das dann letztendlich im Zweifel sogar selber gekauft wird, ja, dann baut sich da natürlich relativ schnell Reichweite auf. Das ja. hat sich in den letzten Jahren natürlich verändert. Also deswegen gut, dass wir vor 10 Jahren so gestartet sind. In den letzten Jahren sind natürlich sehr viele Direct-to-Consumer-Brands auf den Markt geschwemmt und auch die großen Player sind natürlich sehr stark auf den Direct-to-Consumer-Zug im E-Commerce aufgesprungen, ob das die Sportler sind wie Adidas oder auch große Fashion-Konglomerate, die dann natürlich auch den Werbemarkt angeheizt haben und die organische Reichweite somit auch minimiert haben. Aber so für den Start, so schnell dann organisch Reichweite aufzubauen, das war sicherlich sehr hilfreich. Und ich denke, das, was uns bis heute dahin gebracht hat, dass wenn du sagst, wir arbeiten viel mit Influencern zusammen, wir arbeiten eigentlich gar nicht mit Influencern. Also wenn überhaupt gibt es einige, ich sag mal, Friends of the Brand, die wir nach wie vor auch ausstatten, aber ansonsten würde ich mal sagen, 90-95% der Produkte, die man bei Influencern im Netz sieht, die sind dann doch auch selbst gekauft. Mhm. Also von daher sind wir da gar nicht so aktiv im bezahlten Marketing, ja. Ja. Leben eigentlich davon, das ist so unser Erfolgsgeheimnis, dass wir ein gutes Produkt haben, also gutes Design, was sich immer am Zeitgeist orientiert. Aktuell ist es natürlich das Thema Casual oder Streetwear natürlich auch, wenn man uns in ein Genre packen würde. Und natürlich zu einer super Qualität. Also unseren Hoodie, deswegen Brand of the Month. Freuen wir uns natürlich sehr im Juli, aber sind natürlich von unserem Hero-Produkt, was der Hoodie oder das Sweatshirt ist, doch eher ein Herbst-Winter- Frühjahrprodukt, ja, das ist die Qualität, die man sonst bei Luxusmarken wie Prada, Balenciaga und Ähnlichem dann vorfindet. Und
ja, dann stimmt, aber das hast du ja gesagt, ne? Von der Qualität des Materials auch vor allem, ne? Wo produziert genau. ihr, Janek?
Also wir produzieren einen Großteil in der Türkei, wir produzieren einen Teil in Portugal, Italien und natürlich China. China alleine schon die Jacken, da ist natürlich so viel Know-how mittlerweile in Fernost, dass man da an China auch nicht vorbeikommt und das ist so ja. unser Setup, genau. Wir arbeiten mit einer sehr kleinen Anzahl an Lieferanten, sind in Sachen Wertschöpfung und Lieferkette schon sehr transparent unterwegs und in der Tat, so ein Hoodie von uns, der hat 500 Gramm und das ist dann das Material, was die Luxusmarken dann auch verwenden und insofern die Kunden, die uns entweder neu kennenlernen oder auch schon seit Jahren dann verfolgen und treue Fans und Kunden der Brand sind, die wissen dann die Qualität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis dann sehr zu schätzen. Ja, das ist sicherlich ein großer Bestandteil unseres Erfolgs.
Ja, das glaube ich euch. Und jetzt, besides of online, wo findet man euch aktuell in Stores oder auf der High Street?
Genau, also wir sind über den Social Media Kanal im eigenen Online-Shop die letzten Jahre sehr groß geworden, haben dann die Reichweite vergrößert über B2B-Kunden wie zum Beispiel Zalando, haben ein sehr signifikantes Zalando-Business aufgebaut. Das haben wir die letzten Jahre schon immer wieder ein Stück weit zurückgefahren und werden uns jetzt auch viel verstärkter auf den eigenen Kanal wieder fokussieren. Wir sind noch bei Bräuninger, wir machen jetzt ein Pop-up im KDW während des Weihnachtsgeschäfts von Oktober bis Februar. Aber ansonsten schauen wir schon, dass wir uns auf die eigenen Kanäle sehr stark fokussieren. Das ist, wie gesagt, unser Online-Shop, der in mittlerweile eine Vielzahl von Auslandsmärkten aktiv ist und natürlich auch im deutschsprachigen Raum das größte Business hat. Dann haben wir zwei Stores in Berlin, die wir aktuell betreiben, und ein Outlet in Wertheim. Und in nächster Zeit, wie du weißt, wird dann ein Outlet in Roermond eröffnet. Unterstützt ja auch so ein Stück weit unseren Direct-to-Consumer-Ansatz, dass wir sagen, hey, wenn wir off-price unterwegs sein wollen, dann wollen wir halt nicht irgendwo bei den Marktplätzen unterwegs sein oder irgendwo bei den stationären Off-Price-Kanälen unterwegs sein, sondern wollen dann die Marke in eigener Kontrolle haben, und von daher dann der zweite eigene Outlet. Und wir werden dieses Jahr dann noch im September einen Store in Hamburg eröffnen. Sehr gute Lage, toller Laden, muss man sagen, freuen wir uns auch drauf. Und in Frankfurt, und wir sind gerade dabei, München zu finalisieren. Also von daher haben wir das eigene Retail-Geschäft doch auch stark im Fokus. Und wenn du dann auch fragst, warum, das könnte ich mir vorstellen, dass das die nächste Frage ist, wenn dann alle von online sprechen und großen Wachstumsambitionen, die es auch vor vielen Jahren während Corona dann bei einigen Marken und Vertikalen etc. gab. Wir sehen auch als wirklich Online-Pure-Player, sehen wir natürlich auch das Thema, dass die Kunden gerne wieder in den stationären Handel gehen und auch so in dem Bereich des Social Media gar nicht mehr unbedingt zugeworfen werden wollen von Werbung oder von Kaufgelegenheiten, sondern dass es viel mehr um die Omnichannel Brand Experience geht. Und von daher sind wir jetzt im Online schon gut aufgestellt und wachsen da auch sehr gut, aber wir wollen uns dann auch auf einer Vielzahl von Kanälen dem Kunden präsentieren und so dann letztendlich auch einen Blick hinter die Fassade dieser großen Social-Media-Präsenz dann auch geben, ja.
Ja, super. Klingt auf jeden Fall nach der richtigen Strategie. Was ist neben Deutschland euer stärkster Auslandsmarkt, würdest du sagen?
Skandinavien, jetzt mal so in Gänze gesprochen, ist für uns sehr stark, insbesondere interessanterweise Norwegen, für uns sehr spannend. Finnland ist auch sehr gut unterwegs, natürlich Benelux. Wir sind in Frankreich gut unterwegs. UK, da waren wir. Wir haben letztes Jahr ein großes Replatforming gemacht, unserer ERP-Landschaft, unseres Online-Shops etc. Mhm. Da haben wir UK jetzt mal pausiert, da sind wir gerade dabei, in der finalen Testphase dann auszurollen im nächsten Monat wieder, dass wir nach UK wieder shippen. Und ja, also Worst Behavior an sich ist auch keine, auch wenn wir aus Berlin kommen und natürlich im Dachmarkt am größten und besten aufgestellt sind, ist jetzt keine reine deutsche Marke. Das ist auch das Spannende, wo wir ein großes Potenzial sehen. Also natürlich, wenn du dir das Logo, den Namen, den Schriftzug anschaust, dann birgt es natürlich sehr viel Potenzial, die Bildsprache, das Produkt. Aber wir sehen es natürlich auch sehr stark, klar, auf der einen Seite in unseren Online-Kundenstrukturen, aber dann auch in unserer Social-Media-Präsenz, wo mehr als die Hälfte aus dem Ausland kommt. Und von daher steht natürlich auch für die nächsten Jahre das Thema Internationalisierung auf unserer Agenda noch stärker als bisher. Und vielleicht auch nochmal eine sehr interessante Info ist, dass wir 70, nahezu 75% unseres Umsatzes mit Frauen machen, was auch in unserem Genre nicht üblich ist und sicherlich auch ein USP darstellt, sodass wir auch deswegen ganz gute Chancen sehen, jetzt zum Beispiel als nächstes in UK größer zu werden, ja.
Ja, definitiv. Gutes Differentiation-Merkmal zu anderen Streetwear-Marken. Wie war das dann am Splash-Festival? Kannst du uns da vielleicht noch zum Abschluss ein paar Insights geben? Ihr wart ja da Sponsor von dem Festival. Wie hat sich das abgespielt? Ich habe das auf Instagram verfolgt. Hat jedenfalls noch sehr viel Spaß ausgesehen.
Ja, natürlich. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, da war nicht auch ein bisschen Selbstverwirklichung dabei als Kind des Hip-Hops, ja. Also das Splash-Festival mit 25 Jahre Jubiläum war für uns natürlich ein idealer Zeitpunkt, um zu sagen, wir gehen jetzt nochmal wirklich verstärkt in die Kommunikation und investieren letztendlich auch in unser Markenerlebnis und in unsere Bekanntheit. Wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren sehr stark organisch gewachsen, ohne Marketing-Spendings, ohne Online-Marketing-Ad-Spendings, wie man es sonst so im Markt kennt. Ja. Und jetzt haben wir natürlich die Hypothese gehabt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt so dieses gelernte Marketing-Playbook dann auch ausrollen und natürlich für uns überlegt, wie das Worst Behavior-like funktionieren kann. Und wir dann letztendlich trotzdem unsere Authentizität beibehalten, ja, und da waren wir natürlich sehr schnell bei dem Thema Event, ja, weil auf der einen Seite generieren wir Traffic und generieren wir Reichweite, Markenbekanntheit und Brand Awareness, auf der anderen Seite generieren wir aber auch Momente, die unsere Community sonst so nicht erleben kann, ja, und da haben wir über 3 Tage Friends of the Brand eingeladen, die wir aus Berlin geschattelt haben, jeden Tag. Das waren, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber doch sehr bekannte Persönlichkeiten aus dem Sport, aus der Musik, aus dem Film und anderen Genre. Und die haben wir dann aus Berlin eingeschattelt und haben dann mit denen dieses Splash-Festival erlebbar gemacht und hatten da zum ersten Mal hatte das Splash, Ferropolis ist ja altes Kohleabbaugebiet und gibt es einen großen Bagger, der Kohle gefördert hat und auf diesem Bagger gibt es eine Aussichtsplattform und die wurde das erste Mal von einer Marke besetzt und das waren wir. Wir haben da dann unseren Hospitality-Bereich gehabt und eine große Dachterrasse, sodass dann auch unsere ganzen VIP-Gäste ziemlich unerkannt von den Festivalbesuchern dann dahin geschattelt werden konnten und dieses Festival dann erleben konnten.
Sehr cool.
Und das war natürlich
Ausblick super auf jeden spannend. Fall, hat man gesehen auf Instagram. Na, da hat man ja einen Ausblick auf das ganze Festivalgelände quasi gehabt.
Genau, also das Splash hat sich, glaube ich, selber so ein bisschen geärgert, dass sie da nicht auf die Idee gekommen sind, weil deren Artist-Bereich war hinter der Bühne und da hat das Bier sogar noch 7 Euro gekostet, wenn ich das jetzt so hier sagen darf. Und natürlich wollte dann das Who is Who der ganzen Artist wollte dann eigentlich zu uns auf unsere Aussichtsplattform, weil die gesagt haben, hey, da gibt es irgendwie coole Drinks, das sind gute Leute und man guckt direkt auf die Bühne. Genau, wir mussten die Security verdoppeln nach dem ersten Tag, weil die Artists dann nachts versucht haben, die nicht auf der Gästeliste standen, dann den Bagger hochzuklettern an der Außenfassade und das war natürlich ziemlich gefährlich. Also war schon interessant, das alles mal mitzumachen und es war natürlich, wir waren da Talk of Town und auch wirklich namhafte Leute aus der Branche, Konzertveranstalter, Festivalveranstalter, die haben uns hinterher wirklich wunderbares Feedback gegeben und
eine gelungene Veranstaltung und der gute Auftakt zum Juli, Brand of the Month. Wir freuen uns jetzt weiter zu beobachten, welche Opening kommen, welche Events ihr vielleicht noch sponsert und wir dann auf Instagram verfolgen können. Gut, dass in der Worst Behavior der Artist, wie sie da versucht haben, den Kran raufzuklettern, nichts passiert ist. Ich würde sagen, it's a wrap. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Janek, was wir jetzt vielleicht hier nicht besprochen haben und ich dich nicht gefragt habe?
Also, was ich noch hinzuzufügen habe, Anna, als kleiner Cliffhanger fürs nächste Jahr, wie du weißt, wir werden 10 Jahre. Mhm. Und zum Thema Event, wir werden nächstes Jahr Anfang September ein sehr großes Event zu diesem Anlass machen. Was genau das sein wird, das werde ich dir dann zu gegebener Zeit mitteilen, aber das sei hier schon mal angekündigt, ja.
Sehr schön, wir freuen uns. Wir mögen solche kleinen Teaser. Das bleibt aktuell, dann können wir dranbleiben. Unsere Hörer sind dann auch gespannt und wir werden berichten, sobald du mir das bekannt gibst, auf jeden Fall. Janek, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und alle Insights.
Sehr schön, Anna, hat mich gefreut.
So, das war das Interview. Und Heidi, wir schauen mal gleich rein in unsere nächste Kategorie. Was gibt's denn da Neues?
Neues aus dem Metaverse.
Ja, eine kleine kurze Meldung habe ich auch hier gefunden aus dem Web 3. Und zwar diesmal mit oder von Valentino. Meta hat ja voriges Jahr mit Balenciaga, Prada, Tom Brown Outfits für den Avatar vorgestellt. Diesmal macht das Valentino und da gibt es eben einige tolle Outfits, auch natürlich in dem Valentino Rot, dann auch im Pink, Ballerinas etc. Ja, also das wurde jetzt am 14. Juli gelauncht. Die Designer-Outfits kosten zwischen 2,99 und 8,99 Dollar. Und ja, man muss es sagen, Valentino hat in den letzten beiden Jahren mit verschiedenen Initiativen die Welt der virtuellen Mode erkundet. Letztes Jahr zum Beispiel mit Wanna, einem zu Farfetch gehörenden Augmented Reality-Unternehmen, für ein Projekt der virtuellen Anprobe. Und im Februar kündigte auch Valentino eine Partnerschaft mit der auf Luxus und NFT spezialisierten Plattform UNXT an. Einzelheiten sind aber jetzt noch nicht durchgedrungen, aber es passiert doch einiges auch im Luxus oder speziell im Luxussektor in dieser Kategorie.
Ja, immer mehr. Ja. Und wir hatten ja vorhin gehört, schon 7% laut PwC-Studie gehen immer häufiger in dieser Welt einkaufen. Ne?
Eben,
ja.
Eben.
Ja, genau.
Aber Valentino setzt auch auf offline weitere Öffnungen. Vielleicht kann ich da auch schon teasern. Valentino wird am 28. Juli auch im Designer Outlet Romand eine Boutique eröffnen. Da findet man wahrscheinlich nichts zwischen 2,99 und 8,99, aber trotzdem reduzierter als zum Full Price, im Full Price Store.
Aber toll, super, Anna, danke für den Info.
Gerne, gerne.
Ja.
Gut, und dann würde ich auch schon sagen, geht's in unsere letzte Kategorie und wir stellen uns die Frage,
was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, und hier geht es um einen ganz bekannten Fußballer, Cristiano Ronaldo, ne, der Mann mit den meisten Followern oder der Fußballer mit den meisten Followern im Netz, das ist eine unglaubliche Zahl und mit dem höchsten Gehalt, seitdem er in den Arabischen Emiraten jetzt kickt. Die Millionensummen, die da zusammenkommen, die mag man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und der wiederum, der wird vielleicht jetzt bei Tag Heuer in New York weniger einkaufen. Obwohl er da natürlich die neuen Varianten bekommt. Der hat sich nämlich jetzt an dem Gegenmodell beteiligt, nämlich bei der Firma Chrono24. Chrono24 ist ein Unternehmen aus Deutschland, aus Karlsruhe und ist derzeit der größte Online-Marktplatz für Luxusuhren. Und sie gelten als sogenanntes Einhorn und werden mit über 1 Milliarde Dollar mittlerweile bewertet. Also ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, da hatten die auch so einen kleinen Shop in Frankfurt Innenstadt, wo man gebrauchte Uhren kaufen könnte. Hätte man damals alles kaufen sollen, die wären wahrscheinlich heute das Vierfache wert, hätte sich alles gelohnt. Na, jedenfalls sieht das Cristiano Ronaldo auch so. Er selber sammelt auch Luxusuhren und benutzt seit längerer Zeit die Plattform Chrono24 und ist jetzt von dem Eigentümer überzeugt worden, dort als Investor einzusteigen. Und und das machen nicht nur er, sondern es gibt auch immer mehr Sportler, die ihr Geld in große Unternehmen investieren. Mario Götze zum Beispiel, weiß ich, der unterstützt Startup-Unternehmen und beteiligt sich an anderen Unternehmen, weil die haben Geld, sie wollen ihr Geld wachsen lassen und da suchen sie halt Möglichkeiten, ihr Vermögen zu vermehren. Ja. Bei Cristiano Ronaldo denke ich mal, der wird da mit einem kleineren Betrag wahrscheinlich eher nur reingehen bei Chrono24, aber vielmehr ist es natürlich wert, dass er seinen Namen und seinen Konterfei da mit einbringt, weil das ist ja schon, das ist eine Werbung, die unschlagbar ist. Und dann kommen noch so ein paar Häufchen dazu, zu den Millionen, die er sowieso schon angehäuft hat durch sein Fußballspielen und seine persönliche Vermarktung.
Na klar, wenn die Beinchen dann mal nicht mehr so viel wert sind, müssen sie ja schauen, wie sie ihren Lifestyle beibehalten können.
Ja, genau. Ich glaube, der hat so viel, da der Lifestyle, das reicht, glaube ich, bis
muss
irgendwann.
Muss man sich keine Sorgen machen.
Aber man weiß ja nie, ne? Das gibt ja auch mittlerweile Fußballer, die mal gut verdient haben und heute bei Big Brother wo waren die, im Dschungel irgendwie auftreten müssen, um sich da irgendwie 25.000 Euro sauer zu verdienen. Ne?
Ja, oder Tennisspieler, ne? Also jo. Ist ja nicht immer so einfach, aber nein. Gut, Cristiano macht es richtig.
Schlau.
Genau.
Ja. Schlau, ja.
Ich habe keine weitere Meldung mehr aus dem Gossip-Bereich, aber ich wollte vielleicht noch eine kleine Annonce schalten. Und zwar nutze ich da jetzt mal auch unsere Plattform. Wir suchen in unserem Team einen neuen Leasing-Koordinator. Vielleicht hat ja jemand was gehört oder kennt jemanden, wie es ja manchmal so ist. Dann gerne auf LinkedIn bei mir melden. Es geht darum, ja, die Leasing-Manager in den alltäglichen Aufgaben zu unterstützen und vor allem auch als Schnittstelle zwischen Leasing, also der Vermietung, und den operativen Teams die Stellung zu halten und das eben zu koordinieren. Würde mich freuen, wenn sich da vielleicht etwas ergibt.
Ja, und da kann man mal sehen, ne? Heutzutage muss man alle Kanäle nutzen, um gute neue Mitarbeiter zu finden. Es ist schwierig und jetzt Podcast als Plattform. Give it a try, ne? Good luck, exactly. Würde ich mal sagen.
Danke, Wolfgang. Danke, Heidi. Ich wünsche euch einen coolen, schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.
Okay, viel Spaß, genießt das Wetter. Bye-bye.
Schönen Sommer.
Das war's mal wieder von RNF.